Also die eine ist tatsächlich eine erwachsene Dame und ich muss gestehen, ich habe damals auch zum ersten Mal mit diesem Erkrankungsbild einfach mich auseinandergesetzt, weil ich eben ein Sildenafil-Rezept damals hatte für eine Kundin und dann irgendwie erstmal auch kurz stutzig war und mich dann näher damit beschäftigt hat, für was sie denn das bekommt.
Sildenafil für eine Frau? Wie passt das zur Indikation erektile Dysfunktion? Gar nicht. Die Erklärung? Es gibt ein weiteres Einsatzgebiet des PDE5-Hemmers, nämlich die pulmonal-arterielle Hypertonie. Was es mit Sildenafil und pulmonal-arterieller Hypertonie auf sich hat, warum es manchmal Individualrezepturen mit Sildenafil gibt und was es beim Umgang mit dem Wirkstoff in der Rezeptur zu beachten gibt, das besprechen Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von Das PTA-Magazin. Und damit wieder einmal herzlich willkommen beim PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die neugierig sind auf die Arbeit in der öffentlichen Apotheke. Mein Name ist Julia Pflegel, ich bin die Chefredakteurin von Das PTA-Magazin. Unsere Website ist in den Shownotes unter dem Podcast verlinkt. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich liken nicht vergessen.
Hi Sarah, grüß Gott und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Rezeptur-Podcasts. Schön, dass ich dich mal wieder ein bisschen mit Fragen löchern darf.
Hallo liebe Steffi, herzlichen Dank erstmal für deine Einladung. Und zum Thema Rezepturen darfst du mich natürlich immer gerne lochern. Ich finde, wir haben heute auch wieder ein absolut spannendes Thema für unsere Zuhörer und bin schon auf deine Fragen gespannt.
Ja, genau. Heute geht es um den Wirkstoff Sildenafil. Und wenn man Sildenafil hört, da denkt man ja in der Regel an die erektile Dysfunktion. Es gibt aber noch ein weiteres Einsatzgebiet von Sildenafil, nämlich die pulmonal-arterielle Hypertonie. Erklär doch mal ganz kurz, was das überhaupt für ein Krankheitsbild ist.
Die PAH, zu Deutsch auch Lungenhochdruck genannt, ist eine seltene Erkrankung. Drum tatsächlich bei uns jetzt so in der Apotheke, in der Beratung auch nicht so häufig. Wir haben aber durchaus eine Kundin, die davon betroffen ist. Bei der Erkrankung gibt es ein Ungleichgewicht zwischen den gefäßerweiterten und gefäßverengenden Botenstoffen. Ohne eine Behandlung würden die Lungenarterien sich verhärten und auch entzünden. Der Gefäßwiderstand in der Lunge steigt, damit auch der Blutdruck in den Lungenarterien, so muss man sich das vorstellen. Und dadurch wird einfach das rechte Herz überlastet, was letztendlich, wenn wir es nicht behandeln würden, dann irgendwann zu einem Rechtsherzversagen führen würde. Therapeutisch wird eben der Wirkstoff Sildenafil ganz gerne eingesetzt. Dadurch werden die Lungengefäße wieder erweitert, entspannen sich und somit sinkt eben auch der pulmonale Druck und das Herz wird einfach entlastet.
Ja, also schon sehr ernsthaftes Krankheitsbild, eine ernsthafte Erkrankung. Da gibt es natürlich jede Menge Fertigarzneimittel auch, also Sildenafil in Form eines Fertigarzneimittels. Warum braucht es denn trotzdem manchmal eine Individualrezeptur?
Wie du schon richtig sagst, haben wir Fertigarzneimittel. Die sind allerdings hauptsächlich für Erwachsene und Kinder ab einem Jahr gedacht. Da haben wir zum Beispiel das Revatio im Angebot, haben da sogar neben Filmtabletten auch noch Suspensionen. Da macht man praktisch aus einem Pulver, wie wir es auch von Antibiotikasäften kennen, eine Suspension. Es gibt auch für Erwachsene eine Injektionslösung. Allerdings haben wir dann doch immer mal wieder von Ärzten die Notwendigkeit, dass einfach die Dosierung niedriger sein soll. Vor allen Dingen für Säuglinge haben wir da das Problem. Und dann gibt es natürlich auch immer mal wieder Patienten, die gegen irgendwelche Stoffe, die noch in den Fertigarzneimitteln enthalten sind, Allergien vorweisen oder Unverträglichkeiten. Wenn wir hier jetzt genau schauen, zum Beispiel bei Säuglingen, ist oftmals die Konservierung ein Problem. Benzoesäure ist da das Stichwort, mit dem nicht konserviert werden soll. Und da kommt es dann einfach immer mal wieder dazu, dass wir auch ein Rezept über eine Rezeptur kriegen, die wir bei uns in der Apotheke vor Ort dann herstellen.
Das sind dann aber vermutlich eher Rezepturen für Kinder, oder?
Genau, also gerade für Kinder unter einem Jahr eigentlich.
Und du hattest gerade gesagt, ihr habt einem Patienten in der Apotheke mit dem Krankheitsbild? Ist es dann ein Kind oder ein Erwachsener? Ich bin neugierig.
Also die eine ist tatsächlich eine erwachsene Dame und ich muss gestehen, ich habe damals auch zum ersten Mal mit diesem Erkrankungsbild einfach mich auseinandergesetzt, weil ich eben ein Sildenafil-Rezept damals hatte für eine Kundin. Und dann irgendwie erstmal auch kurz stutzig war und mich dann näher damit beschäftigt hat, für was sie denn das bekommt.
Mhm. Genau. Ja, wie gesagt, bei Sildenafil denken die meisten erst an eine andere Indikation.
Genau, dass aber eine Frau war, war mir klar.
Das kann es nicht
muss
sein.
Muss hier was anderes vorliegen.
So ist es. Im NRF gibt es eine standardisierte Rezeptur für eine Sildenafil-Suspension. Was ist denn bei dieser Rezeptur, bei der Herstellung und im Umgang mit dem Wirkstoff wichtig?
Im Prinzip ist es so, dass Sildenafil die Problematik hat, dass es sich einfach nur sehr begrenzt in Wasser löst. Dadurch müssen wir, wie du es auch schon gesagt hast, eine Suspension herstellen. Zuerst mal kein Problem, aber wichtig ist einfach, dass unser Wirkstoff so fein in der Grundlage verteilt ist und auch verteilt bleibt, dass unser Kunde das am Ende auch exakt dosieren kann. Oftmals tendiert sonst so ein Wirkstoff, dass er sich am Boden absetzt, dass er sich nicht mehr richtig aufschütteln lässt. Und das ist dann in der Herstellung schon problematisch, denn wir müssen einfach schauen, dass wirklich keine Agglomerate vorliegen. Man könnte sich jetzt natürlich vorstellen, Wärme hilft meistens, um einen Wirkstoff, der sich nicht so gut löst, ein bisschen besser zu lösen. Da haben wir aber einfach das Problem, wenn wir das Ganze wieder abkühlen, kommt es zu einer Rekristallisation und dann kann es auch zu einer Ungleichverteilung innerhalb der Suspension kommen. Das NRF hat hier eine sehr schöne Geschichte gemacht, wie ich finde. Die haben ihre Herstellungsanweisung überarbeitet. Früher hatten wir so ein Zweitopfsystem, wo man zuerst mal separat anreiben musste und auch zwei Fantaschalen brauchte. Das Ganze war ein bisschen aufwendig, wie ich finde. Und heute kann man das ganz toll in einem hohen Becherglas mit einem Pürierstab herstellen. Und da hat man nachher wirklich eine schöne, klumpenfreie Konsistenz.
Das klingt jetzt ein bisschen tatsächlich nach Küche, wenn ich Pürierstab höre.
Absolut. Ich finde, im Allgemeinen hat die Rezeptur und die Küchenarbeit doch ab und an einfach so ihre gleichen Punkte.
Ja, wobei man in der Rezeptur natürlich ganz exakt dosieren muss. Das ist ja vielleicht beim Kochen nicht ganz so.
Da hat man ein bisschen mehr Spielraum, aber ich finde, wenn man sich an die Rezepte genauer hält, kommt doch meistens auch was Besseres dabei raus.
Da hast du auch wieder recht, ja. Du hast gerade schon angesprochen, also Agglomeratbildung und Wärme, das sind zwei so Dinge, die es zu beachten gilt, die es zu vermeiden gilt. Was gibt es denn grundsätzlich noch für Fallstricke bei der Herstellung von Suspensionen? Hast du da ein paar Tipps für die Kollegen und Kolleginnen aus der Praxis heraus?
Also grundlegend kann man sagen, es ist natürlich immer gut, wenn wir Rezepturen herstellen, die standardisiert sind. Da gibt es mittlerweile eben viele im NRF, was einfach notwendig wurde, dadurch, dass wir bei einigen Fertigarzneimitteln mal Engpässe hatten und da sehr viel selber herstellen mussten. Aber auch für spezielle Rezepturen gibt es mittlerweile Anhaltsstellen. Zum Beispiel die Firma Fagron hat da mit ihrem Suspend-Produkt eine ganz große Produktreihe und auch ganz viele Herstellungsanweisungen herausgebracht. Wichtig ist einfach, dass wir die Aufschüttelbarkeit während der Anwendung gewährleisten. Das schaffen wir eben mit den Suspend-Produkten oder auch mit dieser Grundlage zur Einnahme für Suspensionen aus dem DAC ganz gut. Wenn wir an das Packmittel denken, dann ist es ganz wichtig, dass wir zur ausreichenden Aufschüttelung ein sehr hohes Volumen ansetzen. Also die Flasche, die sollte am besten mindestens 1,5-fach so groß sein wie das Volumen in Bezug auf die Rezepturmenge, die wir herstellen, dass wir einfach ordentlich Platz haben, um das Ganze dann auch zu schütteln. Eine passende Dosierhilfe finde ich immer ganz wichtig. Da eignen sich am besten solche Kolbendosierpipetten, wo man dann kopfüber exakt dosieren kann. Und da darf natürlich im Abgabegespräch auch die richtige Handhabung und Reinigung für eine ordentliche Hygiene nie fehlen. Denn uns ist es natürlich ganz klar, wie das zu funktionieren hat, aber unserem Endkunden nicht immer.
Ja, und der Endkunde weiß auch nicht, dass so eine Suspension immer gut geschüttelt werden muss. Das ist also, denke ich, auch was, was man unbedingt bei der Abgabe nochmal erklären sollte.
Ganz genau, selbst wenn wir so ein Kleberchen aufbringen, ich mache den trotz alledem auch immer noch extra ein Rot drauf, weil ich finde, es ist einfach auffälliger, aber man liest es halt nicht immer. Also es gibt sehr viel Kunden, die einfach nicht das Kleingedruckte nochmal durchlesen.
Ja, wobei das ja gar nicht so kleingedruckt ist, ne?
Ja,
Und du hast gesagt, die Kolbendosierpipette immer gründlich reinigen. Wie oft sollte die ausgetauscht werden? Also wie viel gibst du dem Kunden mit? Gerade Sildenafil-Suspension ist ja eigentlich Dauertherapie. Wann soll der die Pipette wechseln?
Also gereinigt werden sollte sie natürlich nach jeder Anwendung, wenn man es wirklich auch mit der in den Mund verabreicht. Und gewechselt werden, das hängt immer so ein bisschen von den hygienischen Verhältnissen des Haushaltes aus und wie sie dann auch gereinigt wird. Also ich würde empfehlen, dass man mindestens alle 14 Tage das Ding wegwirft. Ich persönlich habe die früher bei meiner Tochter, als wir viel solche Kolbendosierpipetten gebraucht haben, auch ein paar Mal sterilisiert. Das funktioniert tatsächlich im begrenzten Maße, aber sie verbiegen sich je nach Qualität dann irgendwann doch auch und dann gehören sie einfach weg.
Ja, und so die Welt kosten die Dinger ja auch nicht, ne?
Genau, und manchmal zahlt es auch die Krankenkasse, manchmal kommt aber auch ein Retax dazu. Also auch da ist Vorsicht geboten mit der Menge, aber wir haben einfach die Kunden, die das so in Dauertherapie brauchen, beziehen das dann einfach auch gleich in einem großen Paket.
Eine Sache noch, Sildenafil, das schmeckt ja so ein bisschen bitter und nicht jeder kann solche Wirkstoffe ab, die bitter schmecken. Also nicht nur Kinder, das geht Erwachsenen oft auch so. Was kann man denn tun, dass solche nicht so gut schmeckenden Zubereitungen dann trotzdem akzeptiert werden und man sie bei Kindern möglichst geräuschlos auch verabreichen kann.
Und vor allen Dingen auch noch jemals ein zweites Mal verabreichen darf.
So ist es.
Also Süßungsmittel helfen da, weil süß schmeckt natürlich einfach gut. Und dann gibt es natürlich auch noch Aromen, die so einen bitteren Geschmack überdecken. Bei der Grundlage für die Suspension zur Einnahme hat das DHC als Süßungsmittel Glucose ganz einfach mit dabei. Bei den Suspend-Produkten ist die Palette ein bisschen größer. Da gibt es einen Kirschgeschmack und in der flüssigen Variante auch noch einen Orangengeschmack, sodass man da sogar dann noch wählen kann, weil unsere Kundschaft da ja doch manchmal ein bisschen anspruchsvoller ist, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es natürlich einfach noch den Trick, dass man versucht, diese Suspension an den Geschmacksknospen auf der Zunge vorbeizuleiten, indem man das einfach in die hintere Wangentasche träufelt. Da soll das Ganze eigentlich sowieso hin, vor allen Dingen auch bei Kindern, damit die sich nicht verschlucken oder schrecken. Von dem her ist das auch ein ganz guter Tipp, dass man einfach die Kolbendosierpipette auch schon richtig im Mund platziert, bevor man dann abdrückt.
Also nicht einfach Mund auf und hinten reinspritzen, weil genau, dann verschluckt man sich und das Kind wird es wahrscheinlich nicht nochmal machen lassen,
genau,
sondern tatsächlich richtig in die Backentasche.
So ist es.
Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit und wie immer kommt dann dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ. Was war es diese Woche?
Bei mir war es eine Sache, die tatsächlich schon letzte Woche war, aber wir haben zum Thema Geschmack und Geruch in der Woche dann wirklich auch eine eher bittere Erfahrung gemacht, wenn ich so sagen darf. Meine Tochter hat sich beim Inlineskaten eine verschobene Radiusfraktur zugezogen und da leider kein OP frei war, musste man das, sage ich mal, konservativ richten, indem das reponiert wurde. Und bei einem Kind von 5,5 ist es natürlich nicht so einfach. Zur Beruhigung bekommt man da ein bisschen Lachgas. Damit der Patient da auch schön mitmacht, darf er sich im Vorfeld eine Geschmacksrichtung aussuchen. Das wusste ich nicht, dass es das überhaupt gibt. Aber Vanille, Erdbeer und Schokolade stand zur
Lecker.
Auswahl. Ja, absolut. Und mit so einem eddigartigen Stift wurde dann in die Atemmaske reingekritzelt und tatsächlich hat dann eben dieses Lachgas danach geschmeckt. Ich fand es eine ganz tolle Idee. Meine Tochter hat auch wirklich 1A mitgemacht. Aber ich muss sagen, von der Wirkung des Lachgases selber habe ich mir persönlich ein bisschen mehr versprochen, denn wehgetan hat das Ganze trotz dem süßen Geruch abartig.
Ja, die Arme.
Ja, aber jetzt ist das Ding gerade und kann zum Glück konservativ so heilen und wir haben das gut durchgestanden.
Trotz oder mit oder nicht ausreichender Wirkung von Lachgas. Genau. Dann toi toi weiterhin für deine Tochter und den Arm und die Heilung. Und wer noch ein bisschen mehr über orale Suspensionen wissen will, der findet auf unserer Website www.dasptamagazin.de einen ausführlichen Artikel zu oralen Suspensionen, den du bearbeitet hast, Sarah.
Ganz genau.
Ja, in diesem Sinn. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis bald zu unserem nächsten Rezeptur-Podcast.
Vielen Dank, liebe Steffi, dir auch noch eine schöne Woche. Ciao.
Ciao.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie uns zugehört haben.
Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Und wenn Sie ein Thema haben, das Ihnen am Herzen liegt, einfach an uns schreiben. Auf Wiedersehen, Ihre Julia Pflegel.